Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag greift genau diesen Vers auf, den wir soeben gesungen haben. Ich lese aus dem Johannesevangelium, aus dem 3. Kapitel, Vers 14. Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, seinen eingeborenen Sohn gab, heißt es in manchen Übersetzungen, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir haben es hier mit einem biblischen Spitzenvers zu tun. Vielleicht sogar mit dem biblischen Spitzenvers. Keine Missionspredigt, keine Evangelisationsansprache kommt an diesem Vers vorbei. Und auch die Bildsuche im Internet, das ist so eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, da irgendetwas zu suchen, das das Ganze auch illustriert. Die Bildsuche im Internet bringt viele Ergebnisse, unter anderem eben auch diese Darstellung. Es gibt ja Bibelworte, die wie Gipfel aus ihrer Umgebung herausragen. In den meisten Lutherbibeln, zumindest so bis zur 1984er Ausgabe, sind sie sogar noch fett gedruckt, um sie noch mehr hervorzuheben. Wie Gipfel ragen sie auf der übrigen Landschaft hervor. Ja, und Johannes 3, Vers 16, das ist wahrscheinlich so etwas wie der Mount Everest. Der Gipfel aller Gipfel. Nun ist es ja so, dass wir Gipfel, diese biblischen Spitzen aussagen, dass wir sie oft überfliegen. Buchstäblich. Wir lesen sie, wir hören sie. Vielleicht fallen sie uns manchmal sogar besonders auf. Aber es ist doch ganz anders, wenn wir diese Gipfel von unten her betrachten. Sozusagen zu ihnen aufschauen. Und er gab sie Schritt für Schritt erklimmen. Bibelworte werden gerne aus dem Zusammenhang gerissen, um Verwendung zu finden als Taufspruch, Konfirmationsspruch, als Trauspruch oder auch als persönliche Losung oder als Gruß zum Geburtstag. Und das kann man freilich tun. Man kann Bibelworte isolieren, man kann sie aus ihrem Zusammenhang herausnehmen und für sich betrachten, aber so richtig erschließen sie ihren Inhalt erst, wenn man sie im Kontext betrachtet und wenn man sozusagen den ganzen Gebirgsstock in den Blick nimmt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die im Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Auch dieser Vers steht nicht zusammenhanglos in der Bibel. Auch er ist in einem größeren Kontext, auch wenn dieser Vers tatsächlich in a nutshell, sagen die Anglophilen, in a nutshell das ganze Evangelium enthält. Also wirklich komprimiert, kompakt das Entscheidende des Evangeliums aussagt. Ich lade Sie ein, dass wir mal die Route, die im 3. Kapitel des Johannesevangeliums zu diesem Gipfel führt, dass wir diese Route einmal gemeinsam entlang gehen. Es beginnt alles mit einem nächtlichen Gespräch. Einem Gipfelgespräch. Keiner belanglosen Plauderei. Ein Angehöriger der Pharisäer kommt in der Nacht zu Jesus. Seine einleitenden Worte: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Dieses wir wissen, das lässt darauf schließen, dass er im Auftrag oder im Dienst seiner ganzen Gemeinschaft zu diesem Gespräch mit Jesus kommt und vielleicht aushorchen soll. Und interessant ist, Nikodemus stellt auch gar keine Frage, zumindest hat uns Johannes keine Frage von Nikodemus überliefert, zunächst einmal, was Jesus aber nicht daran hindert, ihm eine Antwort zu geben. Eine äußerst merkwürdige Antwort. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Natürlich, Jesus wusste genau, wenn einer der Oberen der Juden ihnen ein Gespräch verwickelt, dann muss es um etwas Großes gehen. Dann ist es wirklich ein Gipfelgespräch. Und tatsächlich, es geht offenbar um das ultimative Ziel und das ultimative Thema, das Reich Gottes. Das ultimative Ziel, das Leben im neuen Zeitalter, das, so glaubten die Juden, mit dem Kommen des Messias anbrechen wird. Kein frommer Jude, der da ohne Erwartungen war. Und die besonders frommen Juden, Pharisäer, Schriftgelehrte, sie kannten vor allem dieses eine Thema. Und die Pharisäer hatten ihre Route für den Weg zum Reich Gottes geplant und minutiös ausgearbeitet. Diese Route hieß genaue Befolgung des Gesetzes, der Tora. Der Weg hieß Reinheit, kultische Reinheit, genauso wie sittliche Reinheit. Dieser Weg schloss für die Pharisäer ein, dass man keine Kompromisse, keine politischen Kompromisse einging. Etliche Pharisäer haben so zum Beispiel den Treueschwur auf den Kaiser verweigert. Und sie waren politisch nicht unaktiv, vor allem in der Oppositionsrolle. Die Route führte weiter über das Festhalten an den Traditionen Israels und vor allem der Abwehr auch des Heidentums, das sich so langsam auch in Israel einschlich und breit machte, die ganze hellenistische Kultur. Also festhalten an den Traditionen, Abwehr des Heidentums, sowohl äußerlich als auch innerlich. Und ein ganz interessanter Aspekt noch: für die Pharisäer schloss dieser Weg auch ein, in ihren Gemeinschaften so etwas wie einen Ersatz für den Tempel zu bilden, den man durchaus kritisierte. Persönliche Frömmigkeit anstelle eines motivierten Kultbetriebs. Keine Frage war es für die Pharisäer, dass sie den richtigen Kurs in Richtung Gottes Reich eingeschlagen hatten. Dass sie aufgrund ihrer Frömmigkeit, dass sie auch die ersten Repräsentanten dieses Reiches Gottes und des neuen Zeitalters seien. Vielleicht wollte Nikodemus in diesem Gipfelgespräch mit Jesus ausloten, wie Jesus diese Route, wie er sie einschätzte, oder hatte er am Ende eine alternative Route? Die hatte Jesus sehr wohl. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Lieber Nikodemus, so mag Jesus gesagt haben, das Wasser, also eure Reinigungsbäder, mit denen ihr euch vor allem kultisch reinhaltet, das sind alle Ehren. Aber die Neugeburt kommt aus Wasser und Geist. Sie kommt von oben. Sie wird geschenkt, sie wird nicht erarbeitet. Nikodemus, du trägst den ehrenvollen Titel Lehrer Israels. Da solltest du die alternative Route kennen. Sie ist nämlich längst beschrieben worden von den Propheten und zuletzt von Johannes dem Täufer. Das Eigentümliche an dieser alternativen Route ist, dass sie nicht wie jede andere Route von unten nach oben erschlossen wird, sondern von oben nach unten. Jesus sagt zu Nikodemus: Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist dem Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und deshalb kommt Jesus nun auf das Gipfelkreuz zu sprechen. Und er greift dazu eine Begebenheit aus der Geschichte des Volkes Israel auf. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wie sollte man einem frommen Juden, und das war Nikodemus ganz gewiss, wie sollte man einem frommen Juden wie Nikodemus die Bedeutung des Kreuzes deutlich machen? Das Kreuz war immerhin die Hinrichtungsart der Römer und man war umgeben von Kreuzen von hingerichteten Menschen, das ist zum Teil in die Tausende gegangen. Vielleicht mit dieser Illustration aus dem Alten Testament, die Nikodemus natürlich kennen musste. Zur Zeit der Wüstenwanderung, als das Volk gegen Gott und Mose aufbegehrte, da hat Gott tödliche Giftschlangen in das Lager geschickt. Als die Israeliten erkannt haben, dass ihr Aufbegehren die Ursache dafür war, haben sie ihre Sünde bekannt und sie haben Mose gedrängt, für sie zu Gott zu beten, damit die Plage von ihnen genommen würde. Mose hat getan, wie geheißen, und Gott hat angeordnet, dass Mose eine eherne Schlange auf einer langen Stange inmitten des Lagers aufrichten sollte. Wenn jemand auf diese eherne Schlange blickte, dann sollte er am Leben bleiben. Und so geschah es. Und so sollte es mit dem Kreuz geschehen. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Es steckt eine tiefe Symbolik in dieser Handlung, wahrscheinlich mehr, als wir erspüren können, sowohl damals in der Wüste bei Mose, als auch danach bei Jesus. Die Schlange, Symbol des Verführerischen, des Bösen, des tödlich Verletzenden, sie wird an einem Pfahl aufgerichtet. Wer sie, die Schlange, nicht vergessen, Sinnbild des Bösen, wer sie ansieht, der bleibt am Leben. Nicht, weil von dieser Schlange auf magische Weise eine heilende Kraft ausgeht, sondern weil Gott das Böse an den Pfahl gebracht hat. Und der Glaube an dieses Handeln Gottes, dieser Glaube bringt die Heilung und das Heil. Jesus am Kreuz, Sinnbild des Bösen. Der Apostel Paulus hat uns in einem seiner Briefe diese unfassbare Tatsache erklärt. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Wer auf das Kreuz schaut, wer daran glaubt, dass Jesus für seine Sünden an diesem Kreuz hängt, der hat das ewige Leben. Der wird Bürger des Reiches Gottes, des neuen Zeitalters. Und das ist wirklich der Gipfel. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Johannes hat sie in diesen einen Vers gepackt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Verrückt genug, niemand muss diesen Gipfel mühsam besteigen. Ja, niemand kann es. Der Gipfel kommt zu uns. Die Route wird von oben nach unten erschlossen. Und Nikodemus, das verstanden hat, Johannes lässt uns über den Ausgang des Gesprächs im Ungewissen. Das ist irgendwie unbefriedigend, aber vielleicht hat es Johannes ganz bewusst gemacht, um deutlich zu machen, es geht nicht nur um Nikodemus, es geht um dich. Es geht um mich. Vielleicht haben wir uns schon allzu sehr an diesen Gedanken gewöhnt, dass das alles irgendwie auch mit uns zu tun hat. Und wir können auch die Tatsache, dass Gott uns liebt, überfliegen. Wir können aus der Liebe Gottes den lieben Gott machen, der irgendwie gutmütig ist, nachsichtig, stets zu verzeihen bereit, wie diesen berühmten Ausspruch haben, lest es mit je, also verzeihen, das ist seine Aufgabe. Haben wir uns da wirklich so daran gewöhnt, dass das alles so ist und dass das uns auch gilt? Wir tun gut daran, einmal das wahre Ausmaß des Gebirgsstocks der Liebe Gottes in den Blick zu nehmen. Und das führt uns weit über den heutigen Text hinaus, auch weit über die Geschichte mit Nikodemus, auch weit über die Schlangengeschichte im Alten Testament. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Diese Geschichte Gottes und der Welt ist eine Liebesgeschichte, sondergleichen. Liebe war es, die Gott die Welt schaffen ließ. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, haben wir gesungen. Wir neigen ja als kritische Bürger heute, Schüler, die einen Freitag gestreikt haben, gehen uns da noch voran. Wir neigen ja heute dazu, vor allem die Schäden und die Zerstörung, das Kaputte unserer Welt zu betrachten. Also das konnte ich Ihnen nicht vorhalten. Ich finde es einfach so genial. Die Welt, die unter Homo sapiens leidet. Ja, so sehen wir das heute vor allem. Aber sollte uns das daran hindern, auch die Schönheit der Schöpfung zu sehen, die Fantasie, die Vielfalt im Großen wie im Kleinen, fast auch diese Liebe zum Detail und letztlich die Liebe des Schöpfers zu uns Menschen zu erkennen? Wir selbst sind ja ein Produkt der schöpferischen Liebe Gottes. Geschaffen aus Liebe. Gedacht als Empfänger der Liebe Gottes. Abbild der Liebe Gottes sollte der Mensch sein. Mit der Fähigkeit zu lieben und sich lieben zu lassen. Das kommt von Gott. Auch der Auftrag, seine Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Aber von Anfang an hat der Mensch Gottes Liebe enttäuscht, abgewiesen, ihr misstraut. Der Mensch wollte nicht unter Gott leben, sondern ohne Gott. Und das war von Anfang an die große Versuchung und Verführung. Da war die Schlange erstmals im Spiel. Sollte Gott gesagt haben? Und nun türmt sich der riesige Gebirgsstock des Alten Testaments auf. Als einzigartige Geschichte von Gottes Bemühen, die Menschen wieder für sich zu gewinnen. Sie seiner Liebe zu versichern. Das Alte Testament ist über manche Strecken auch die Geschichte enttäuschter Liebe, zurückgewiesener Liebe. Im Buch des Propheten Hosea, da erscheint Gott geradezu wie ein gehörnter Liebhaber, der zusehen muss, wie seine Geliebte fremd geht und der doch nicht aufhören kann, um sie zu bergen. In der Schriftlesung haben wir davon gehört, als Israel noch jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich es als meinen Sohn. Immer wieder rief ich die Leute von Israel durch meine Propheten, aber sie liefen von mir weg. Zurückgewiesene, abgewiesene, enttäuschte Liebe. Der Prophet Jeremia darf den Menschen von Gott ausrichten, ich habe dich je und je geliebt oder anders gedrückt, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Gott will nicht, dass auch nur ein einziger Mensch verloren geht. Weil aber alles Reden Gottes durch den Mund der Propheten nicht gefruchtet hat, hat Gott sich entschlossen, das Höchste, was er hat, in die Waagschale zu werfen. Als ultimatives Liebeswerk. Er gab seinen Sohn dahin. Er gab ihn an die an Homo sapiens leidende Welt. Er hat in der Ansteckungsgefahr mit Ruhm, mit Macht, mit Reichtum ausgesetzt. Er hat es zugelassen, dass man ihm die kalte Schulter zeigte, dass man ihm nachgestellt und ihm den Prozess gemacht hat, um ihn schließlich an einem Kreuz, diesem grausamen Folter- und Hinrichtungsinstrument der Römer, hinzurichten. Aber wer in diesem Geschehen nicht nur Menschen die Willkür sieht, sondern Gottes Heilshandlung, für den wird dieses Kreuz zurecht und zum Eingang in Gottes neue Welt. Nikodemus, du wirst der Lehrer Israels genannt. Du solltest die Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk, mit deinem Volk eigentlich kennen. Du solltest dein Liebeswerk vernommen haben. Lass dir jetzt die Neugeburt aus Wasser und Geist schenken. Lass dir die Route von oben nach unten erschließen. Wir lesen im Johannesevangelium noch zweimal von Nikodemus. Einmal legt er im Rat, im Kreis der Ratsmitglieder und der Pharisäer, die Jesus nachstellen wollen und die sogar bereit sind, ihn zu töten, er legt ein gutes Wort für Jesus ein. Das zweite Mal erfahren wir, dass Nikodemus zusammen mit Josef von Arimathäa für ein würdiges Begräbnis von Jesus gesorgt hat. Hat Gott Nikodemus mit seiner Liebe erreicht? Wir wissen es nicht. Und es ist auch längst nicht so entscheidend wie die Frage, ob Gott uns mit seiner Liebe erreicht hat oder jetzt erreichen kann. So sehr hat Gott, und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat er dich geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingab, damit du, wenn du an ihn glaubst, wenn du zu ihm aufschaust, gerettet wirst, das Leben der neuen Welt empfängst. Ich habe es am Anfang erwähnt, dieser Gipfelvers aus Johannes 3, Vers 16, erst im Internet in unzähligen Bildern dargestellt. Eines möchte ich Ihnen jetzt zum Schluss noch zeigen, eine grafische Darstellung, und lade Sie ein, in einem Moment der Stille das auf sich wirken zu lassen, und anschließend wollen wir dann Gott unser Lob mit Liedern und Gebeten bringen.